die Bewegungsrichtung löst jetzt Schmerzen aus. Bei den allermeisten mit Bandscheibenvorfall ist es halt dieses Beugen nach vorne, aber halt nicht bei allen. Bei manchen ist es auch das Strecken nach hinten. Und das ist halt erstmal sehr, sehr gut zu wissen, was löst denn eigentlich die Probleme aus und was macht sie auch besser. Der Körper passt sich immer an die Belastung an, die an ihn gestellt wird. Die Kunst ist halt nur, die richtige Dosis zu finden. Also erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, was ich machen kann, aktiv machen kann, um sich dem Ganzen nicht mehr so hilflos ausgeliefert zu fühlen. Sagen, der Körper ist unglaublich anpassungsfähig und robust. Die schlimmsten Probleme können überwunden werden, wenn man da konstant mit den richtigen Reizen rangeht.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Ein sturer Kopf in der Fitnessindustrie. 2014 ein Bachelorabschluss in Soziologie. Anschließend folgte die A-Lizenz zum Fitnesstrainer. Ganz klar seine Mission. Menschen zu unterstützen, den Schmerzkreislauf schneller hinter sich zu lassen, um wieder mehr Zeit und Energie für die wichtigen Dinge im Leben zu haben. Für Bewegungslust statt Schmerz und Frust. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast, Felix Kade. Servus Felix, grüß dich.
Hallo Felix.
Herzlich willkommen, schön, dass ich dabei sein darf.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen geplaudert. Du sitzt in der schönen Stadt Leipzig in Deutschland.
Ja.
Wir haben aktuell jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, Mitte April und wir in Obertauern haben noch tiefst winterliche Verhältnisse und aktuell auch Schneefall. Also wir sind noch nicht ganz im Frühjahr angekommen. Aber
sind wir dann im Juli.
Wir hier in Leipzig sind auch noch nicht angekommen. Normalerweise wäre es jetzt schon alles bunt und Leute im T-Shirt draußen, ja. Aber es ist einfach nur nass und grau und alle haben immer noch Jacke und lange Hose an. Ja. Also irgendwie lässt sich das Wetter dieses Jahr ordentlich Zeit.
Aber es ist dann voller Hoffnung, glaube ich, kann man dann schon erwarten, dass es noch kommt.
Ich hoffe ja drauf, dass es dann nicht wieder so ein heißer Sommer wird mit 35 Grad im Schatten und sowas. Das ist dann wieder nicht meins.
Das ist nicht schön, gell?
Nee, dann lieber länger Winter.
Ja. Felix, wir haben heute das spannende Thema Bandscheibenreha. Und da sind wir natürlich schon sehr gespannt, da wir ja ein Wintersporthotel sind und viel mit Bewegung und bei unseren Gästen zu tun haben, egal ob es jetzt Skifahren, Langlauf, Skitouren gehen oder Snowboarden ist. Und wie es eben beim Sport auch so ist und bei allen Sportarten ist, kann man natürlich auch gefährdet sein, um sich auch zu verletzen. Jetzt mal kurz vorab, bevor wir ins Thema einsteigen, wie bist du denn zu dieser Spezialisierung Bandscheibenreha gekommen? Wie war da der Weg von dir?
Das war jetzt nichts, was ich mir ausgesucht habe, sondern wie das irgendwie immer so ist, wenn man sich zu einem Thema berufen fühlt, es kommt mehr oder weniger zu einem selbst. Nicht, dass ich jetzt irgendwie eine schwere Rückenverletzung hatte, sondern du hast ja schon den Einstieg quasi vorgegeben, so ein sturer Kopf in der Fitnessindustrie. Und da bin ich ein bisschen dankbar, was mal ein Professor im Studium gesagt hat. Das war mein Statistikprofessor und er hat gesagt, man muss die Dinge differenziert betrachten. Ich hatte ja nie vergessen, wie er irgendwann mal reinkam, so völlig betröppelt, knallte seine Tasche auf den Tisch und sagte, Männers, schlechte Nachrichten, Bier ist krebserregend. Alle so, was? Nein, was kann doch nicht sein? Und was ist hier los? Und dann sagt er, ganz ruhig, ihr müsstet einen Hektoliter Bier am Tag trinken, damit ihr irgendwas davon merkt. Also das schafft ihr sowieso nicht, ganz ruhig. Und das war so ein bisschen so eine Denkweise, die ich mochte. Er hat immer gesagt, das muss man differenziert betrachten. Und das ist halt auch etwas, was mir halt in der Fitnessindustrie, Reha-Industrie aufgefallen ist, dass das ganz häufig nicht gemacht wird. Da werden halt irgendwelche Schablonen über Menschen gelegt. Da wird man versucht, einen Kreis in ein Quadrat reinzustecken und es funktioniert halt nicht. Der Mensch steht nicht wirklich im Mittelpunkt und ich war immer so ein bisschen neugierig und habe halt aufgrund meines Professors zum Beispiel auch versucht, Dinge zu verstehen und auch zu hinterfragen. Und da sind mir ganz viele Dinge aufgefallen, die ich kritisch finde, über die wir heute gerne mal sprechen können. Und auch da bin ich trotzdem noch nicht so zum Thema Bandscheibenvorfall gekommen, sondern erstmal, wie es halt ist, man hat als Fitnesstrainer mit Menschen zu tun, jeder hat irgendwie sein Problem und am Anfang hat man keine Ahnung, man arbeitet sich so das ganze Thema rein Ein paar Jahre später hat man auf einmal ein bisschen mehr Ahnung von dem ganzen Thema. Und durch dieses Studium habe ich ja auch einen Zugang zu dem Thema wissenschaftliches Arbeiten. Ich lese sehr, sehr gerne Studien und auch neue Studien. Und dann kommt man irgendwann so auf diesen Punkt, wo man feststellt, das, was da eigentlich gemacht wird in der Physiotherapie oder in Reha-Kliniken, das ist nicht unbedingt immer das Neueste vom Neuesten. Das ist teilweise auch so mal 15, 20 Jahre alt und auch
Ja.
schon widerlegt. Und das ist irgendwie traurig, weil wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt irgendwie eine schlimme Verletzung, ich würde nicht irgendwie Wissen haben wollen, was irgendwie 17, 20 Jahre alt ist, sondern ich würde das Neueste vom Neuesten haben wollen.
Natürlich,
Und
genau.
das ist halt das, was ich meinen Kunden mitgeben möchte.
Das erwartet man sich ja auch fast heutzutage, ne? Also man muss
Ja, leider dauert es halt wirklich so 15, 17 Jahre, bis neue Erkenntnisse auch tatsächlich in den Ausbildungsinstituten ankommen, entsprechend dann auch bei den Practitionern ankommen. Und halt auch den Betroffenen zugute kommt am Ende. Und deswegen bezeichne ich mich halt auch als sturer Kopf, weil ich halt einfach sage, nein, das geht auch anders. Und ich möchte ja meinen Kunden eher einen moderneren Zugang zu dem ganzen Thema bieten. Und deswegen mache ich häufig auch Aussagen, die halt nicht das sind, was die meisten irgendwo kennen, und reproduziere irgendwelche Aussagen, die schon tausendmal gemacht wurden, die aber schon dutzende Male widerlegt wurden. Genau, und so kam ich halt zu diesem ganzen Thema Schmerz und Rücken. Und gerade Rücken, habe ich so gemerkt, ist irgendwie so ein sensibles Thema. Und das habe ich auch nicht wirklich verstanden. Also irgendwie habe ich das Gefühl, andere Verletzungen an anderen Körperteilen werden anders behandelt als der Rücken. Wenn wir mit dem Fuß umknicken, ist der Knöchel verstaucht. Jeder weiß intuitiv, ich entlaste das Ding jetzt eine Weile. Ich brauche meinen Fuß ja aber irgendwie. Irgendwann belaste ich den wieder mehr. Und irgendwann denke ich da nicht mehr drüber nach. Beim Rücken ist immer so, alles im Arsch, nichts geht mehr, das bleibt jetzt für immer so.
Hilfe.
Das hat für mich nie Sinn ergeben. Das war halt so, hä? Aber auch da finden doch Wundheilungsprozesse statt. Ich muss das Ding doch einfach nur entlasten, ähnlich wie ein umgeknickten Knöchel, danach Stück für Stück wieder aufbauen und dann läuft der Hase wieder. Oder? Deswegen verstehe ich das irgendwie falsch. Und je mehr ich mich halt mit diesem Thema dann beschäftigt habe, musste ich so, ja, irgendwie. Experten sagen was Ähnliches. Ich probiere das einfach mal mit Kunden aus. Und dann hatte ich das mit ein, zwei Kundinnen ausprobiert und wir hatten halt auch überragende Ergebnisse in den ersten 3 Monaten. Das war so, interessant. Das probiere ich jetzt mal mit mehr Leuten aus, die Bandscheibenvorfall hatten. Und es funktioniert halt. Wenn ich halt dem Körper unterstütze, eine Wundheilung durchziehen zu können, dann kann er sich auch von sehr, sehr schlimmen Verletzungen erholen und auch, ja, wieder leistungsfähig werden.
Kann man auch vorbeugend was machen, dass man sagt, okay, es kommt gar nicht so weit zum Bandscheibenvorfall, oder gibt es vorbeugend gar nichts?
Also man kann jetzt nicht sagen, ich kann irgendwas machen, um eine Verletzung komplett zu
Nein.
vermeiden. Das
Ja,
funktioniert
ja.
nicht. Also wir können unseren Körper darauf vorbereiten, auf verschiedene Belastungen. Ich kann ihn mit einem gesunden Lebensstil unterstützen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich sorge dafür, dass nie eine Verletzung passieren wird. Das ist utopisch. Vielleicht in 100, 200 Jahren dann mal, aber aktuell geht das nicht. Wenn ich jetzt aber so gut es geht das Risiko minimieren möchte, dann gibt es ganz klare Parameter, an denen ich arbeiten kann. Und das ist halt das, was in der westlichen Gesellschaft selten gemacht wird. Zum einen halt über Ernährung, Herz-Kreislauf-Training, Stressmanagement, gesunden Schlaf kann ich sehr, sehr viel machen. Wir wissen heute zum Beispiel, dass so atherosklerotische Veränderungen, also Blutgefäße, Kapillare, wenn die verstopft sind, dass das halt die Ernährung der Bandscheiben negativ beeinflusst und es dadurch halt eher zu Rissen in der Bandscheibe kommen kann, zu Degeneration kommen kann. Also ist schon mal eine gute Idee, zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System einfach fit zu halten. Regelmäßig Sport machen. Wenn wir uns da an die Vorgaben der WHO halten, 150 Minuten aerobes Training pro Woche, sind wir schon sehr, sehr gut dabei. Und das schaffen ja die meisten schon gar nicht. Pro Woche einfach mal 150 Minuten, bisschen spazieren gehen, bisschen joggen gehen, Radfahren, schwimmen. Also da kann man schon sehr, sehr viel machen.
Traurig, weil man, das ist
Ja.
ja auch Zeit, wo man Zeit mit seinem Körper, mit sich verbringt oder mit sich beschäftigt. Also glaubt das dann halt aus oftmals aus Bequemlichkeit, dass
Ja,
nach
genau.
ja. Aber was ist denn, um mal von vorne anzufangen, was ist die Ursache beim Bandscheibenvorfall? Was genau passiert da, um das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ein bisschen bildlich darzustellen?
Ich würde da die Frage von deiner Partnerin noch ein bisschen ausführlicher beantworten und dann kann ich gleich den Bogen schlagen zu dem, was da eigentlich passiert. Also
Wunderbar.
Ein bisschen Ausdauertraining und gesunde Ernährung kann ich schon sehr, sehr viel machen, um dir vorzubeugen. Stressmanagement genauso und vielseitige Bewegung. Bandscheiben haben jetzt halt keinen Anschluss direkt an die Blutversorgung. Entsprechend sind sie halt auf vielseitige Bewegung angewiesen. Man kann sich das wie so einen Schwamm vorstellen. Wenn ich da drauf drücke, kommen halt alte Nährstoffe raus, kommt der Druck weg, saugen die sich wieder voll. Und dadurch sind sie halt auf sehr vielseitige Bewegung auch angewiesen, um sich vollumfänglich ernähren zu können. Wenn das jetzt halt nicht passiert und ich verbringe halt zum Beispiel den ganzen Tag in einer statischen Position, ich sitze die ganze Zeit gebeugt, ich trainiere auch noch gebeugt, belaste mich halt nicht vielseitig, dann sagt die Bandscheibe irgendwann, ja, irgendwie fehlt mir hier ein bisschen was. Was machen wir da jetzt? Weiß auch nicht. Ja, gut, dann kann ich hier halt keine neuen Strukturen aufbauen, dann bleibt das halt alles so, wie das ist. Und es gibt da etwas, das nennt sich Acute versus Chronic Workload Ratio, also die akute Belastung und die chronische, also die Belastung über einen langen Zeitrahmen. Und wir wissen zum Beispiel, da gibt es so ein Paradoxon, Menschen, die sich lange Zeit sehr, sehr viel belasten, die sind seltener verletzt als Menschen, die sich die meiste Zeit nicht belasten und fahren sie in Skiurlaub und dann ballern die dort 2 Wochen durch und auf einmal sind sie verletzt. Und wundern sich so, wie kann denn das jetzt auf einmal passieren? Und das ist genau halt dieser Punkt. Ich mache lange Zeit nichts oder zu wenig und auf einmal belaste ich mich sehr, sehr stark, worauf mein Körper halt überhaupt nicht vorbereitet ist. Und dann kann es halt passieren, wie es dann viele beschreiben, ich mache jetzt einmal eine falsche Bewegung, auf einmal schießt es mir halt voll in den Rücken rein und auf einmal habe ich diese Schmerzen, es strahlt aus und ich habe einen Bandscheibenvorfall und ich weiß gar nicht, wo das auf einmal herkommen konnte. Dabei wurde das halt jahrelang vorbereitet. Zum Beispiel, weil ich halt nur Blödsinn gegessen habe, weil ich mich halt nicht vielseitig bewegt habe, weil ich nicht auf meine Gesundheit geachtet habe, zu viel Stress hatte, geraucht habe, Alkohol getrunken habe, whatever. Und dann fahre ich halt in Skiurlaub und ziehe dann dort halt 2 Wochen durch und baller dort jeden Tag 8 Stunden den Berg runter und irgendwann sagt der Körper, jo, Freundchen, das war jetzt ein bisschen viel, ich komme nicht hinterher mit Regeneration, jetzt hast du einen Salat. Beantwortet das die Frage?
Ja, die sind
Sehr gut sogar.
ja sehr gut. Also ja, ist sehr einleuchtend.
Ja, weil das ja auch oftmals ein klassischer Fall ist, wie du sagst, nicht? Dann die Bewegung, Skifahren ist ja ohnehin schon ein bisschen andere, als man sonst alltäglich hat.
Ja.
Und dann, wenn man da so unvorbereitet kommt, dann passiert es, wie du
Kann ich
richtig
schon
sagst.
sein.
Ja, das ist halt ganz, ganz typisch. Nicht nur was Bandscheibe angeht, sondern alle möglichen Verletzungen. Wenn wir halt diese Belastungsspitzen haben, ich gehe in Urlaub, ich wandere auf einmal eine Woche, habe das vorher noch nie gemacht, oder ich fahre auf einmal Ski eine Woche lang, habe das letzte Jahr nicht gemacht, dann ist das halt eine Belastung, die die aktuelle Belastbarkeit übersteigen kann. Und das prädestiniert halt für Verletzungen.
Genau. Und wie kann man sich das dann vorstellen, wenn man jetzt zu dir kommt? Wie beginnst du dann, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt habe ich die Diagnose vielleicht schon, oder erstellst du auch die Diagnose Bandscheibenvorfall oder kommen die dann meistens schon vom Arzt oder
Passt.
Krankenhaus zu dir
Also
zurück?
Diagnosen stellen dürfen in Deutschland nur Ärzte und Heilpraktiker. Sonst darf keiner Diagnosen stellen. In der
Okay.
Regel kommen die Leute zu mir, wenn sie schon eine ganze Weile mit den Symptomen zu kämpfen haben, würde ich auch jedem empfehlen, wenn akut eine Verletzung ist, immer erstmal ärztlich abklären lassen und Physiotherapie machen. Zu mir kommen die Leute in der Regel, wenn die schon länger Probleme haben. Bandscheibenvorfall seit 5 Jahren wird nicht besser, Beschwerden seit einem Jahr, es wird nicht besser. Und bei mir geht es erstmal mit einem sehr, sehr ausführlichen Eingangstest los. Das ist schon mal ein Unterschied zu dem klassischen Gesundheitssystem, wo irgendwie beim Arzt 10 Minuten, Viertelstunde sich Zeit genommen wird, beim Physiotherapeut. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist. Hier in Deutschland sind es in der Regel 20-Minuten-Sitzungen. Ist bei
Sehr
euch
ähnlich.
auch so?
Ja.
Ja. Und mein erster Termin mit Kunden dauert 2 Stunden.
Ah ja, du nimmst du dir richtig Zeit.
Genau, wir sprechen erstmal drüber, was ist überhaupt passiert, was haben Sie so gehört, was haben Sie schon so durchgemacht. Wir testen ganz viel durch, um rauszufinden, welche Bewegung löst zum Beispiel die Schmerzen aus, weil es ist ja nie so, wenn wir irgendwo Schmerzen haben, dass die Struktur immer weh tut. Also es ist ja nicht so, angenommen, wir knicken mit dem Knöchel wieder um bei dem Beispiel zu bleiben, es ist ja nicht, dass der Fuß immer weh tut, sondern nur in bestimmten Positionen mehr weh tut. Und den anderen weniger wehtut. Beim Bandscheibenvorfall ist das in der Regel ganz genauso. Es ist nicht so, dass der Rücken immer wehtut. Also kann sein, ganz am Anfang, wenn es frisch passiert ist. Aber nach 2, 3 Wochen tut es nicht mehr immer weh, sondern nur noch mit bestimmten Bewegungen oder Positionen.
Okay.
Und da fehlt häufig einfach so ein Bewusstsein dafür, was das eigentlich ist. Und im Ersttermin nehme ich mir ganz, ganz viel Zeit, mit den Leuten das durchzugehen, auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was denn die Bewegungen sind, die die Probleme aufrechterhalten können. Ich erkläre sehr, sehr viel, warum das so ist. Dann erarbeiten wir eine Strategie, wie sie den Übertrag zum Alltag hinkriegen, um das Problem nicht immer wieder auszulösen, um mal einen anderen Vergleich aufzumachen. Stellt euch vor, ihr schneidet euch in den Finger mit dem Messer und dann popelt ihr dort immer an der Wunde rum. Ihr lasst die nie in Ruhe, sondern ihr popelt dort immer dran rum.
Man kennt's, wenn dann Salz oder Zitrone reinkommt, dann.
Genau. Und wenn ich jetzt immer an dieser Wunde rumspiele, wie gut kann die verheilen?
Ja, gar nicht.
Genau. Und so ist es halt häufig auch beim Rücken dann. Ich habe kein Bewusstsein dafür, dass zum Beispiel nach dem Bandscheibenvorfall dieses Beugen nach vorne häufig ein Schmerzauslöser ist. Und dann sitze ich halt den ganzen Tag rum oder ich liege irgendwie zusammengekrümelt auf der Couch oder heb Sachen rund auf und ich triggere das Problem halt immer wieder und der Körper sagt, ja Mensch, du Arsch, ich will das Ding doch hier einfach mal jetzt heilen, jetzt lass, hör doch mal auf damit, deswegen tut das doch weh, um dich zu motivieren, damit aufzuhören.
Das wäre das Signal.
Das wäre das Signal und die Leute sagen sich, ja, weiß nicht, warum es weh tut. Es tut halt weh, wenn ich das mache. Okay. Also erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, was ich machen kann. Aktiv machen kann, um sich dem Ganzen nicht mehr so hilflos ausgeliefert zu fühlen. Dann auch erklären, wie so typische Heilungsverläufe sind in der Regel. Also man kann das nie pauschal sagen. Bei einigen Menschen geht es schneller, bei einigen langsamer. Aber was so im Durchschnitt, wie lange das dauern kann und was man in welcher Phase halt machen sollte. Und im nächsten Schritt, in diesem ersten Termin, werden dann auch Hausaufgaben erarbeitet. Das sind einfache Übungen, die dann zu Hause gemacht werden können, um diesen ganzen Prozess auch noch zu unterstützen. Und deswegen dauert das halt auch so lange am Anfang. In der Regel machen die Leute dann erstmal ein paar Wochen alleine was, weil die sind ja dann erstmal ganz gut gewappnet mit sehr, sehr viel Wissen. Und ein paar Wochen später, wenn die Symptome sich verbessert haben, dann gehen wir in die nächste Reha-Phase über. Und weil es kann ja auch nicht das Ziel sein, ähnlich wie jetzt beim umgeknickten Knöchel, dass das Ding für immer geschont wird. Das geht ja gar nicht. Ja. Wir können ja nicht den Alltag komplett mit neutraler Wirbelsäule verbringen, das geht gar nicht. Wenn ich Skifahren will, funktioniert das auch nicht mit neutraler Wirbelsäule. Und dann ist halt so die Frage, wo möchte derjenige wieder hin? Was möchte er wieder können? Mhm. Wir sind dann an einem Punkt X. Derjenige möchte an Punkt Y. Und was ist so die Differenz dazwischen? Welche Qualitäten müssen wir dann wieder aufbauen, Stück für Stück, um dorthin zu kommen, um das auch wieder vollumfänglich machen zu können? Und das ist dann meistens so das, was ich im zweiten Termin mit den Leuten mache. Wir stellen einen Plan, wir definieren ein Ziel und gucken, mit welchen Übungen wir Stück für Stück dieses Ziel erreichen können.
Kann man dann auch sagen, okay, wenn man jetzt die Diagnose vom Arzt kriegt, Bandscheibenvorfall und es geht noch mehr Operation und ich möchte es aber nicht, kann man das durch solche Therapien wegbekommen, also dass besser wird, dass ich eine Operation umgehen kann oder wann wird dann operiert, dass man sagt, okay, jetzt geht's gar nicht mehr?
Also eine OP ist ja immer erstmal ein sehr, sehr großer Eingriff in den Körper. Also wenn es geht, würde ich es immer konservativ probieren. Es gibt aber klare ärztliche Leitlinien, wann eine OP angeraten ist und wann nicht. Mhm. Es gibt zum Beispiel etwas, das nennt sich Cauda-Echina-Syndrom. Das ist, wenn der Bandscheibenvorfall so massiv ist, dass das Rückenmark bedrängt wird, geht häufig mit Taubheit, Kraftverlusten in beiden Beinen einher, also Inkontinenz, ich kann meinen Stuhl nicht mehr halten. Also all das, wovor alle Leute Angst haben beim Bandscheibenvorfall. Wenn das aufdrehen sollte, dann hilft nur noch der Gang in die Notaufnahme und direkt OP. Wenn man da zu lange wartet, dann kann es halt echt blöd laufen. Also wenn man sowas merkt, direkt Notaufnahme, OP. Ein anderer Indikator ist, wenn ich jetzt nur Beschwerden in einem Bein habe, wenn ich dort massiven Kraftverlust habe, also pauschal mehr als 50%, ist natürlich schwer irgendwie auch zu messen, wie viel jetzt 50% sind, aber so pauschal mehr als 50%, ich habe Taubheit, ich habe Kraftverluste, dann ist es auch ein Indikator für eine OP. Wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur ausstrahlende Schmerzen habe und Rückenschmerzen, ist das noch kein Indikator für eine OP, es sei denn, es wird die ersten 4 bis 6 Wochen Stück für Stück schlimmer. Mhm. Dann ist das auch ein Indikator für eine OP. Die aktuelle Literatur, also alles, was so Wissenschaftler und Experten sagen, alles andere kann man erstmal konservativ probieren. Wenn es besser wird, super. Wenn nicht, sollte man sich aber eher früher für eine OP entscheiden als später, weil es da auch ganz klare Daten gibt, die zeigen, Wenn ich zu lange damit warte, also wir reden hier von 4, 5, 6, 7 Monaten und dann OP mache, sind die Erfolgschancen halt auch deutlich schlechter, als wenn ich es
Auch
direkt
so
gemacht
knapp.
hätte.
Heißt knapper Zeitraum, ja. Ja.
Ja, es ist aber auch schon ein ganz gutes Zeitfenster, um sehr, sehr viel zu erreichen. Also man sollte schon mit einer guten konservativen Therapie nach 3 bis 6 Monaten deutliche Besserung hinbekommen.
Okay.
Und nach einer OP soll man dann auch zu dir kommen und das, so Übungen weitermachen, dass man die stärkt, oder soll man da mal Ruhe geben und sagen, okay, jetzt lassen wir den Rücken oder?
Also in den ersten Wochen definitiv den Rücken erstmal in Ruhe lassen.
Ja.
Ich sage immer pauschal erstmal die ersten 6 Wochen einfach an das halten, was der Chirurg empfiehlt. In der Regel sollte der Arzt auch irgendwelche Empfehlungen mitgeben. Das passiert leider nicht immer. Ich habe da auch schon Kunden betreut, die waren dann so, ich habe jetzt die OP und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und das finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich auch da klare Richtlinien existieren, was in den ersten 6 Wochen in welchem Umfang gemacht werden darf. Also da reden wir jetzt noch gar nicht von Übungen, sondern einfach, wie lange sitzen, wie lange liegen, wie oft soll ich gehen und stehen, damit die Wunde halt optimal heilen kann. Dann gibt es klare Richtlinien, an die sich gehalten werden darf. Nicht muss, aber darf. Macht ja auch Sinn. Und ab Woche 6 kann man langsam wieder beginnen, direkt was für den Rücken zu machen. Man ist dann noch nicht wieder 100% belastbar, aber so, dass man halt auch gezielt Übungen machen kann.
Schlimm.
Und das ist auch der früheste Zeitpunkt, an dem ich Leute betreue.
Okay.
Mir ist immer lieber, wenn die vorher noch Physiotherapie gemacht haben. Aber das ist so der früheste Zeitpunkt, an dem ich Leute betreue und dann auch, aber auch da geht es erstmal los, sehr, sehr viel erklären. Wie funktioniert diese Wundheilung? Wie lange dauert das, bis eine Bandscheibe wieder belastbar ist? In welchem Rahmen kann man sie belasten? Welche Übungen sind geeignet? Welche sind nicht geeignet?
Aber nur weil man die OP jetzt gemacht hat, ist es ja kein Garant, dass es nicht nochmal passiert, oder? Also die wird ja nicht
Nein, das ist
festgemacht.
leider kein Garant dafür.
Es kann immer wieder
Reingegeben.
sein, gell?
Ja.
Ja,
Aber
gerade wenn halt dann nach dem Verhalten nichts verändert wird. Ich habe es ja eingangs
genau.
gesagt, was so Risikofaktoren sind. Wenn da halt kein Weckruf passiert, eine Katastrophe oder so eine Verletzung, kann ja auch immer auch so ein Wachrütteln sein und sagen,
Genau.
oh, ich sollte vielleicht an meinem Gesundheitsstil irgendwas ändern. Wenn da natürlich nichts passiert und ich rauche halt weiter, ich trinke weiter, ich mache weiter keinen Sport, bin übergewichtig, stresse mich, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich nicht ohne, dass da irgendwann wieder was passieren könnte.
Es war jetzt aber echt interessant, dass auch so die Ernährung und der Lebensstil an sich mit dem auch zusammenhängt. Ich meine, wir wissen natürlich, wir haben jetzt schon zahlreiche Folgen hinter uns und auch während unserer Konzeptarbeit sieht man ja, dass die Ernährung und der Lebensstil
Ernährung,
sehr,
Schlaf.
sehr, sehr viel ausmacht.
Ja.
Genau. Und aber das ist jetzt auch so, und die Bandscheibe so direkt beeinflusst, das war mir jetzt bisher gar nicht so bewusst, aber das ist sehr
Ja,
interessant.
also es ist jetzt auch tatsächlich erst in den letzten 2, 3 Jahren so groß bekannt, also was heißt groß bekannt geworden? Bekannt geworden in der Wissenschaft. Wir haben ja alle dieses Bild von uns selber, dass wir innen drin steril sind. So ist es aber gar nicht, sondern wir haben eigentlich überall Viren, Bakterien, die da drum wuseln. Das soll auch so sein. Unter anderem halt auch um die Gelenke oder Bandscheiben. Wir haben dort ein bakterielles Milieu. Und dieses bakterielle Milieu kann ich halt je nachdem, wie ich mich ernähre, positiv oder negativ beeinflussen. Das Thema Leaky Gut brauchen wir jetzt hier nicht eingehen. Vielleicht habt ihr da auch schon mal eine Folge gemacht oder macht die noch. Das ist da so zum Beispiel so ein Thema, das über die Darmgesundheit, dieses bakterielle Milieu halt positiv oder negativ beeinflusst werden kann. Und wenn ich dann halt viel Gluten esse, das nicht vertrage, die Semipermeabilität im Darm erhöht wird, und dann irgendwelche Pathogene reinkommen oder Stoffe, die zum Beispiel mein Immunsystem dann triggern, auf Rückenmarksebene irgendwelche Nervenzellen triggern oder dieses bakterielle Milieu negativ beeinflussen, dann kann ich halt auch eine Voraussetzung schaffen, die Probleme mit den Bandscheiben begünstigen.
Ja, absolut. Also wir hatten schon eine Folge zum Darm und Darmgesundheit mit unserem Ernährungscoach, der Nana. Und ja, da haben wir schon auch einiges erfahren, was da eben vor allem im Darm so los ist. Aber das ist jetzt so direkt auch
Bandscheiben
die
betrifft,
Bandscheiben
ja.
betrifft, ja, das war mir nicht bewusst. Jetzt haben wir bei dir auf der Homepage gelesen, du hast da, glaube ich, auch ein ziemlich erfolgreiches Buch darüber geschrieben, die 7 Prinzipien einer erfolgreichen Bandscheibenreha. Kannst du das einmal vielleicht so kurz anreißen, was und worum es da geht? Grundsätzlich sollte man ja dann auch das kaufen.
Also das ist ein kostenfreier E-Mail-Kurs. Die
Okay.
Leute, das ist direkt für Betroffene gedacht, also 7 Prinzipien, nach denen ich arbeite.
Ja.
Ich muss gestehen, ich kriege die
Der
jetzt nicht
Leitfaden,
alle,
oder?
ich kriege die jetzt nicht alle zusammen.
Okay.
Aber da, ich erkläre so grundlegend die Prinzipien, was ich mit Menschen halt auch persönlich mache, wenn die zu mir kommen. Also
Genau,
erstmal
vorstellen kannst.
rausfinden, was ist so der Schmerzauslöser, welche Bewegungsrichtung löst jetzt Schmerzen aus. Bei den allermeisten mit Bandscheibenvorfall ist es halt dieses Beugen nach vorne, aber halt nicht bei allen. Bei manchen ist es auch das Strecken nach hinten. Und das ist halt erstmal sehr, sehr gut zu wissen, was löst denn eigentlich die Probleme aus und was macht sie auch besser. Das ist erstmal Prinzip 1, um auch einen Übertrag zum Bewegungsverhalten im Alltag auch machen zu können, was jetzt die Probleme aufrechterhält und welche nicht. Dann ein weiteres Prinzip ist halt Belastungsaufbau. Der Körper ist ja keine Maschine, die sich abnutzt, wie jetzt unser Auto, wo wir nach 20 Jahren sagen, so, es ist jetzt so durchgefahren, ich brauche jetzt ein neues, sondern jeder weiß ja, wenn er Kraftsport macht, werden die Muskeln stärker. Noch nicht alle wissen, dass Kraftsport zum Beispiel auch die Bänder und Sehnen stärker macht, die Knochen belastbarer macht. Und genauso ist es halt letztlich auch mit Bandscheiben. Prinzip use it or lose it. Wenn ich sie halt nicht benutze, dann sagt sich der Körper, was soll ich denn hier Strukturen aufrechterhalten? Das kostet jede Menge Energie. Wenn der Kerl das nicht benutzt, dann weg damit. Und wenn ich sie halt benutze, dann werden sie auch belastbar. Und das ist halt auch nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern auch da gibt es ganz klar Untersuchungen. Zum Beispiel an Läufern, Marathonläufern, die mal geschaut haben, okay, wie ist denn so die Beschaffenheit der Bandscheiben? Und die halt mehr laufen, die haben halt auch gesündere Bandscheiben. Und genauso halt bei Powerliftern oder bei Kraftsportlern, Gewichthebern, auch da gibt es ganz klar Untersuchungen, die zeigen, die sich halt regelmäßig belasten, die haben halt gesündere Bandscheiben. Und das ist halt auch so ein wichtiges Prinzip, was man verstehen darf. Der Körper passt sich immer an die Belastung an, die an ihn gestellt wird. Die Kunst ist halt nur, die richtige Dosis zu finden. Die Kunst ist jetzt nicht, ich mache ein Jahr lang nichts und dann kriege ich irgendwie einen Rappel, weil ich einen Podcast mit dem Felix gehört habe und jetzt renne ich 6 Tage die Woche ins Fitnessstudio und baller mich komplett weg. Dann sehen wir uns in ein paar Monaten wieder, sondern halt zu sagen, okay, ich belaste mich jetzt erstmal zweimal die Woche. Vollkommen in Ordnung. Ich fange mit zweimal die Woche an. Da bekommt mein Körper auch einen Reiz, um die Strukturen aufzubauen, und er bekommt aber auch genügend Pause, um aufzubauen. Also der Körper wird ja nicht beim Training stärker, sondern danach. Und das dauert halt eine Weile. Also Muskeln brauchen nicht so lange, die sind relativ fix in der Anpassung, aber alles, was so Knochen ist, kollagene Strukturen, Bänder, Sehnen, Bandscheiben, die halt keine direkte Blutversorgung haben, das dauert halt länger. Und wenn ich da so pauschal sage, zweimal die Woche, ist das ein sehr, sehr guter Richtwert am Anfang. Also das sind zwei wichtige Prinzipien, die man verstehen darf. Dann halt Lebensstil gehört auch mit dazu, wie wir es schon besprochen hatten, ganz, ganz wichtig. Ernährung, ganz, ganz wichtig. Und Psyche ist halt auch so ein Thema, wie gehe ich damit um? Wir wissen mittlerweile, dass die Stärke der Schmerzen nicht unbedingt von der Größe von der Verletzung abhängig ist. Es gibt halt Leute, die haben massive Bandscheibenvorfälle, die merken nichts davon. Und es gibt Leute, die haben minimale kleine Schäden und die haben brutale Schmerzen. Also das steht in keinem direkten Verhältnis. Und wir wissen da, dass da sogenannte psychosoziale Faktoren eine ganz, ganz große Rolle spielen. Sowas wie Stress, sowas wie Bewegungsängste, also so Angst, irgendeine bestimmte Bewegung zu machen, katastrophisieren, sich so richtig reinzusteigern in dieses Problem, dass das eher eine Vorhersagekraft hat, wer starke Schmerzen hat und wer auch langanhaltende Schmerzen entwickeln kann. Also das ist halt auch ganz, ganz wichtig, das auf dem Schirm zu haben, und eventuell einfach über Aufklärung, über die Problematik, so wie wir jetzt das machen, darüber sprechen, einfach ein Bewusstsein zu schaffen, auch zu sehen, hey, vielleicht ist ein Bandscheibenvorfall jetzt nicht das Ende von meinem Leben, sondern kann auch eine Chance sein für irgendwas.
Genau, richtig, ja.
Kann man Bandscheibenvorfall auch im ganz jungen Alter haben?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Das, also es gibt ziemlich abgedrehte Untersuchungen, die hat 8-Jährige mal ins MRT gesteckt.
Gottes Willen.
Schmerzfrei, und da gibt es auch schon Veränderungen an den Bandscheiben.
Echt?
Ja.
Okay.
Aber die merken halt nichts davon.
Ja.
Und das
Und dann
zeigt
schon
halt irgendwie,
später
das ist was
wahrscheinlich.
völlig Normales, was jedem scheinbar mal passiert. Also wenn wir uns drei jetzt ins MRT stecken lassen würden, würde man wahrscheinlich auch irgendwas finden und sehen. Aber das sagt halt nichts darüber aus, wie wir uns
Ja.
fühlen.
Okay.
Und jetzt hast du schon das Krafttraining in den Mund genommen. Ist Krafttraining nach dem Bandscheibenvorfall gesund oder gut, fördernd?
Möchtest du die kurze oder die lange Antwort?
Mittendrin vielleicht.
Die kurze Antwort ist ja, es ist gesund. Da kommt ja dieses Prinzip zu tragen, die Dosis macht das Gift. Also es braucht, jeder hat ja schon mal gehört, so es dauert 7 Jahre, dann bestehen wir komplett aus neuen Zellen.
Genau, hatten
Ne?
wir auch schon eine Folge mit Nina Ruge über Stammzellen und Körperzellen und so weiter. Ja, ganz,
Genau.
ganz Wahnsinnszahlen gibt es da.
Also Haare wachsen ja relativ schnell, Fingernägel wachsen auch relativ schnell, Knochen brauchen ein bisschen länger. Also
Ja.
jedes Gewebe, man nennt das eine Turnover-Rate, braucht eine gewisse Zeit, bis sie sich regenerieren kann. Und bei Bandscheiben ist das so irgendwas zwischen 300 und 500 Tagen, bis diese Strukturen sich komplett einmal ausgetauscht haben oder
Okay.
neu aufgebaut haben. Und erst danach sind die auch wieder 100% belastbar. Also wirklich so mit, ich gehe all out, knüppel mich komplett weg und der Körper kann damit problemlos umgehen.
Okay.
Und entsprechend darf ich Krafttraining ja auch so planen. Also ich muss ja nicht am Tag 1 hier mit Maximalgewicht trainieren oder die Übungen wählen, die meinen Rücken direkt belasten, sondern ich kann ja Übungen wählen, die vielleicht den Rücken erstmal nicht direkt belasten, sondern vielleicht indirekt und eher andere Strukturen in den Vordergrund stellen und dann Stück für Stück mich rantasten, um den Rücken immer mehr zu belasten. Das Prinzip, die Dosis macht das Gift. Wenn ich mich da Stück für Stück rantaste und die Regenerationszeit auch berücksichtige, die ja länger ist als bei Muskeln, dann kann die Bandscheibe sich positiv daran anpassen und wird belastbarer. Gibt's Untersuchungen dazu, die das gemacht haben, die haben da Protokolle zu erstellt, was eine optimale Frequenz wäre für solche Fälle. Und das ist in der Regel, also wenn ich jetzt eine sehr, sehr degenerierte Bandscheibe habe zum Beispiel, die kommt nicht wieder. Aber ich kann ja dafür sorgen, dass die belastbar bleibt und sich nicht weiter abbaut. Und eine
Ja.
ideale Frequenz für ein direktes Training der Wirbelsäule wäre einmal die Woche.
Einmal die Woche.
Einmal die Woche einen sehr gezielten Reiz für die Wirbelsäule. Sei es jetzt durch schweres Kreuzheben, schwere Kniebeugen. Und an den anderen Tagen kann ich ja aber andere Dinge tun, die jetzt keinen starken Reiz auf die Wirbelsäule ausüben.
Yoga. Ist
Also
Yoga auch gut für die Bandscheiben?
ja.
Das hätte jetzt auch.
Muss man differenziert sehen. Yoga ist ja mehr ein System an Bewegungen. Es ist ja jetzt, Krafttraining ist ja auch nicht einfach nur Krafttraining. Krafttraining ist ja sehr, sehr viel. Es ist eher so ein Prinzip, ich belaste meinen Körper progressiv und werde so belastbar. Yoga ist ja letztlich auch nur ein System, Bewegungssystem. Beziehungsweise wir im Westen glauben, es ist nur ein Bewegungssystem, aber eigentlich gehört ja ganz, ganz viel mehr dazu. Und natürlich kann Yoga helfen, vorausgesetzt, ich passe halt bestimmte Asanas oder Bewegungen daran an meine Befindlichkeit. Und ich bin ein bisschen intelligent und mache nicht einfach nach, was andere machen, sondern ich kenne meine Schmerzauslöser. Und ich weiß dann zum Beispiel so Kindspose könnte ein Schmerzauslöser sein, dann lasse ich das halt weg. Und wenn ich das mache, dann kann Yoga auch natürlich sehr förderlich sein nach Bandscheibenvorfall.
Ja, natürlich, man muss da einfach auf
Den
seinen Körper
Mix finden.
reinhören. Richtig.
Ja,
Hast du
das
noch
stimmt.
vielleicht ein paar Tipps, mit welchen Übungen man den Rücken jetzt speziell kräftigen kann? Also es ist ja so, für mein Verständnis, wenn ihr mal einen kräftigen Rücken habt, dann kann ich ja schon mal die Wirbelsäule relativ gut unterstützen, stabilisieren. Hast du da Tipps, was wären so die Top-5-Übungen für den Rücken?
Also, wer mir auf Instagram folgt, der wird den Running Gag kennen. Ich sage immer, Kreuzheben. Kreuzheben ist Leben. Also schwere
Okay.
Dinge vom Boden aufheben und wieder ablegen.
Ja. Okay. Also ja, stimmt, ich kenne das. Kreuzheben ist wirklich, aber ich hatte vor 1,5 Jahren dann bei einer Ausführung eine kleine, bin ich so kurz abgerutscht und das war dann die nächsten 1 bis 2 Wochen die Hölle.
Kann
Aber
passieren. Wo gehobelt wird, fallen
Fremdbeleidigung.
Späne. Das
Ja.
passiert, ist mir auch schon passiert. Aber jetzt ist so mein Running Gag. Kreuzheben ist für mich die Übung schlechthin. Einfach nicht nur, weil es den Rücken belastet, sondern man lernt halt auch für die Psyche, hey, wenn ich hier 100 Kilo vom Boden aufheben kann, dann brauche ich mir vielleicht keine Platte darüber machen, wie ich Dinge vom Boden aufhebe. Das
Ja.
macht ja auch psychisch sehr, sehr viel. Deswegen mag ich diese Übung einfach. Natürlich bekommt die bei mir jetzt nicht jeder pauschal verschrieben, aber ich habe einfach diesen Spaß dran zu sagen, Kreuzheben. Das ist so mein Spaß. Aber natürlich, wie du halt so sagst, es können halt auch mal so kleine unrunde Bewegungen entstehen dabei. Und deswegen macht das auch Sinn, die Wirbelsäule vielseitig zu bewegen. Deswegen mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne eine Übung, die nennt sich segmentale Ansteuerung der Wirbelsäule. Aber diese klassische Kuhkatze kennt man ja. Man ist im Vierfüßlerstand, geht in den Buckel, geht in das Hohlkreuz. Und die meisten machen das aber so, als wäre der Rücken so ein Gelenk und schieben einfach alles nach oben und nach unten. Und was ich sehr, sehr gerne mache, so ab Woche 4, 5, 6 nach Bandscheibenvorfall, zu versuchen, Wirbel für Wirbel zu bewegen. Also das nicht alles gleichzeitig nach oben kommt oder nach unten, sondern wir starten meinetwegen im Vierfüßlerstand, im Buckel, alles ist Richtung Decke geschoben und dann ab Steißbein Wirbel für Wirbel versuchen, in die Streckung zu bringen. Um halt zum Beispiel so auf vielseitige Bewegung vorzubereiten. Das mache ich sehr, sehr gerne. Rückenstrecker benutze ich sehr, sehr gerne. Kennt man aus dem Fitnessstudio, so ein Gerät 45 Grad, man lehnt sich nach vorne drüber und kommt dann wieder hoch. Das nutze ich sehr, sehr gerne. Ich lasse auch gerne Dinge herumtragen. Also einfach links und rechts ein Gewicht in die Hand und dann auf Distanz, soweit wie es geht, zum Beispiel. Um zum Beispiel so dieses Koffertragen oder dieses Gehen zu imitieren. Da trainieren wir alles schon automatisch irgendwie mit und so, wie es der Körper sowieso machen würde. Also auch hier jetzt noch ein wichtiges Prinzip halt. Da gibt es kein richtig, kein falsch. Also wir orientieren uns halt daran, was geht, was nicht geht und wo derjenige halt hin möchte. Und nicht jeder muss halt auch Krafttraining machen. Wenn halt jemand keine Lust hat auf Krafttraining, dann ist das völlig fein. Dann gibt es halt ein paar, Anführungszeichen, Reha-Übungen und dann schauen wir, wie wir Stück für Stück den Sport wieder integrieren können, den derjenige machen möchte. Dann schauen wir, gibt es vielleicht irgendwelche Qualitäten, die noch fehlen, Bewegungsqualitäten, die fehlen, Bewegungseinschränkungen, die wir noch auftrainieren müssen, und dann fokussieren wir uns darauf für eine gewisse Zeit und dann gehen wir direkt wieder in den Sport über.
Die Frage ist natürlich die Zielsetzung dann, wie du richtig sagst, genau.
Genau.
Felix, gibt es noch was, was du erreichen möchtest? Ich meine, du hast ja jetzt schon, vor allem wenn man dir ein bisschen folgt, wir werden jetzt alle auf Instagram dem Felix folgen, um die Übungen nachzumachen.
Hoffe ich doch.
aber gibt es noch so ein Herzensprojekt oder gibt es noch was, was du erreichen möchtest?
Boah, sehr, sehr viel tatsächlich. Also ich bin so ein, meine Freundin macht sich immer drüber lustig, wenn ich sage, ich habe gerade irgendwie so ein Projekt abgeschlossen, sage, boah, ey du, jetzt erstmal eine ganze Weile kein Projekt. Und nach einer Woche bin ich wieder ganz hippelig und sage, boah, Schatz, ich habe hier direkt die Idee, die muss ich umsetzen. Und sie, oh, schon wieder das Nächste. Also ich würde zum Beispiel sehr, sehr gern noch eine Osteopathie-Ausbildung machen. Einfach, was mich interessiert. Ich möchte mehr Leute dazu animieren, Krafttraining zu machen und zu erfahren, wie belastbar ihr Körper eigentlich ist und auch, dass Verletzungen eine Chance sein können. Ich habe ganz viel, ich hab noch ganz viel vor. Langweilig wird es nicht werden.
Also wir werden noch viel hören,
Da werden wir dran,
sehen.
da werden wir
Ich hoffe
dranbleiben bei
doch.
dir.
Ja.
Kurze Zwischenfrage, weil du jetzt sagst, Krafttraining, das hast du jetzt so direkt angesprochen. Da gibt es ja auch viele Mythen natürlich und
Ja.
Millionen Vorstellungen, aber würdest du, wenn man Sport macht oder wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme mir jetzt in der Woche XY Zeit für mich und Sport, würdest du dann den Kraftsport, den Leistungssport vorziehen?
Ja, wenn ich jetzt den meisten Benefit für den geringsten Aufwand möchte,
Genau.
kommt man an Krafttraining nicht vorbei.
Ja, okay.
Einfach weil Krafttraining, je nachdem, also es muss auch schon gut geplant sein dann kann ich mit zweimal die Woche eine Stunde Training mir sehr, sehr viel Gutes tun.
Ja.
Also die meisten denken dann automatisch immer nur an dicke Muckis, aber da geht es nicht nur um dicke Muckis, sondern es geht auch um Psyche. Es geht um Stressmanagement, es geht um starke Knochen, starkes Bindegewebe, Haltung, Stoffwechsel wird positiv beeinflusst, das endokrine System, Hormone wird positiv beeinflusst. Also wir können mit Krafttraining alles positiv beeinflussen. Vorausgesetzt, ich mache es halt richtig.
Ja.
Und deswegen, ganz ehrlich, ich bin der faulste Mensch, den es gibt. Deswegen möchte ich halt auch effiziente Maßnahmen machen, um mich möglichst gesund zu halten.
Genau.
Und das hat, da führt meines Wissens nach, ich kenne nichts, was so potent ist wie Krafttraining und guter Schlaf. Das sind so die zwei Dinge, mit denen wir das meiste für die Gesundheit rausholen können, für den geringsten Aufwand.
Das
Und
nehmen wir mit.
deswegen bin ich ein ganz großer Freund von Krafttraining.
Welcher Urlaubstyp bist du? Adventure oder Genießer?
Beides.
Beides?
Also ich kann, also wenn ihr mich jetzt irgendwie in so ein Fünf-Sterne-Hotel in Ägypten ans Meer packt, dann reise ich nach 2 Tagen wieder ab, weil mir langweilig wird. Es gibt ja so Urlaubstypen, die fahren irgendwo hin und sind dann 2 Wochen in diesem
Ja,
Resort und machen nichts anderes.
liegen am Strand und bitte
Kann ich
unbedingt.
genau einen Tag und dann muss ich irgendwas machen. Also ich muss schon so eine Mischung sein aus irgendwo mal einen halben Tag rumhängen, mal ein bisschen Sightseeing, ein bisschen Action. Das finde ich ganz gut.
Das ist die gute Mischung.
Ja, die gute Mischung. Aber auch einfach, weil ich denke, wenn ich schon irgendwo in Urlaub fahre, dann will ich auch irgendwas sehen von dieser Umgebung und auch irgendwas erfahren und auch nicht dieses typisch touristische, sondern ich würde schon gerne in die Kultur eintauchen.
Ja.
Also ich habe so dieses Ding, dass ich sage, so 9 Städten, ich möchte mich einmal verlaufen. Weil wenn man sich verläuft, dann lernt man die Stadt richtig kennen. Das ist mir das erste Mal aus Versehen in Dublin passiert und da habe ich gemerkt, eigentlich das ist ziemlich nice. Eigentlich macht das alles. Es ist echt cool. Man sieht hier Ecken, da würdest du jetzt über die ganzen Touristen-Ecken gar nicht hinkommen. Und das zeigt dann die Stadt so, wie sie wirklich ist und die Gegend. Und das finde ich cool. Und ich möchte auch was so ein bisschen über die Kultur erfahren. Warum sind die Leute so, wie sie sind? Warum machen sie Dinge so, wie sie sind? Das finde ich sehr, sehr spannend, was auch so dieses eigene Weltsicht so ein bisschen zurechtrückt. Und man so sieht, ja, so wie wir das hier in Deutschland machen. Das ist jetzt nicht das Nonplusultra. Es gibt viele andere Wege, wie man Dinge machen kann. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend.
Schön.
Ja.
Bei den persönlichen Fragen, die nächste wäre eigentlich schon beantwortet, weil wir wollten
Ja.
dich fragen, deine Lieblingssportart, aber das hast du ja indirekt vorher schon, glaube ich, mit Kraftsport ziemlich beantwortet. Aber vielleicht, weil wir beim Urlaub waren, Urlaubstyp waren, also Wintersport ist ja da, oder Winterurlaub an sich, in die Berge zu fahren und mal schön Hang runter zu powdern, das ist dann eher nicht so auf deiner Liste
Nee,
oben.
das ist gar nicht meins.
Vielleicht überzeugen wir dich, wenn du dann mal zu
Ja.
uns nach Oberdorf kommst.
Ja, ich bin immer offen für
Wir
neue
fahren
Erfahrungen. Also
mit
warum?
Schneeschuh wandern an.
Ja, genau.
Ja, das
Schneeschuh
klingt doch,
wandern
das
mit
klingt doch
meiner Schwester
spaßig.
mal rein, dann sollten wir mal anfangen.
Genau. Was ist dein Lieblingsessen?
Lieblingsessen. Pizza.
Pizza. Darf auch
Pizza.
sein. Ja. Weil ich. Warum nicht? Immer gar Pizza probieren.
Pizza geht immer. Eine richtig
Ja,
gute
Pizza.
italienische Pizza geht immer.
Schön.
Oder seht ihr das anders?
Nein, die Pizza
Absolut
geht
richtig.
immer.
Absolut
Pizza
richtig.
geht immer.
Also
Ja.
wir ernähren uns auch sehr bewusst und sehr gesund, aber Pizza, so
Sehr
eine
bewusst von
Woche ein
Pizza.
bisschen,
Passt gut.
das passt schon. Schön, also wir haben
Schokolade.
jetzt wirklich viel durchgesprochen. Es würde natürlich noch viel zum Besprechen geben. Das Thema ist vielseitig, aber die Leute und die Zuhörer sollen dir ja auch folgen, was es da immer Neues gibt. Aber zum Abschluss noch die Frage, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ich möchte mitgeben Folgendes. Der Körper ist unglaublich belastbar und anpassungsfähig. Einfach weil ich von Kunden ganz häufig so die Aussage höre, mein Knie ist kaputt, Rücken ist kaputt, Schulter ist im Arsch, es geht nichts mehr. Und das ist halt Blödsinn. Um es einfach mal nonchalant zu sagen. Der Körper ist unglaublich anpassungsfähig und robust. Und wenn ich ihn halt auch entsprechend belastbar und ich denke, ah scheiße, mein Körper kann eigentlich nichts, dann kann er auch nichts. Wenn ich aber clever vorgehe und ihn Stück für Stück belaste, kann da sehr, sehr viel möglich sein und werden. Um einfach mal so ein sehr beeindruckendes Beispiel von einer Kundin zu nennen, die hatte Anfang 2000er Jahre einen Bandscheibenvorfall, hatte 20 Jahre damit zu tun.
Wow.
Oh. Hat tierischste Ängste entwickelt, Schwindel aufgrund von Angst und Stress, hat sich systematisch abtrainiert, auf der Seite zu liegen, was es irgendwann mal irgendwo gehört hat, und hat sich nichts zugetraut, was geht mit ihrem Körper. Und wir haben ein halbes Jahr zusammen gearbeitet, dann hat sie so die ganzen Prinzipien verinnerlicht und dann dachte ich so, komm, jetzt mach's mal bitte alleine weiter, kriegst es schon hin. Und ein halbes Jahr später schrieb sie mir so, dass sie sich ein Traum erfüllt hat, zum Flusswandern nach Schweden gefahren ist, dass sie mit ihren Kindern wieder problemlos spielen kann, was immer ein Riesenthema für sie war. Und dann hat sie mir tatsächlich zu Weihnachten 2 Socken geschenkt. Hat sie gesagt, Felix, wenn wir das mit dem Schwindel hinkriegen, mit dem Rücken, dann stricke ich dir 2 Socken und die kriegst du zu Weihnachten. Und die waren dann tatsächlich auch da. Und das ist
Schön.
so das Paradebeispiel dafür, dass der Körper sich aus den schlimmsten Situationen herausziehen kann, Stück für Stück. Das passiert nicht von heute auf morgen, vollkommen klar. Aber wir sind halt, man nennt das neuroplastische und bioplastische Wesen. Neuroplastisch, Körper lernt Dinge, System lernt Dinge, kann sie auch wieder verlernen. Bioplastisch, der Körper passt sich an die richtigen Reize und kann dadurch auch wieder belastbar werden und selbst die schlimmsten Probleme, vorausgesetzt, wir haben jetzt keine ernstzunehmende Krankheit, die dahinter steckt. Die schlimmsten Probleme können überwunden werden, wenn man da konstant mit den richtigen Reizen rangeht.
Das ist schön zu wissen.
Das nehmen wir mit zur Motivation für alle.
Genau.
Genau. Wunderbar, Felix. Vielen herzlichen Dank für
Dankeschön.
deine Zeit.
Sehr, sehr gern.
Weiterhin alles Gute und wir werden immer schön dranbleiben, wie es sich bei dir entwickelt.
Sehr cool.
Freuen uns auf ein Wiedersehen.
Das
Alles
wäre
Gute.
schön.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Macht's gut, danke fürs Einladen.
Ciao, ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.